Ich habe jetzt letzte Woche noch mit Miro Klose und Frank Baumann gesprochen, witzigerweise. Und diese Geschichten von 2002 sind ja sensationell, was da für ein Teamgeist herrschte. Also, dass die Mannschaft irgendwann zu Frank Baumann gesagt hat, sag mal, du musst dich mal auf die Waage stellen. Kann das sein, dass du hier 3 Kilo zugenommen hast? Und er sagt, ja, klar, wenn ihr jeden Tag Duplos rumliegen und ich nie spiele und immer nur euer, und euer 5 gegen 2 Sparringspartner bin. Lennart Kahl muss auf jeden Fall mit, weil er eben genau dieses Unberechenbare, unbekümmert, unglaublich schon funktioniert hat, auch auf hohem Niveau, weil er eben mit Bayern schon Champions League spielen konnte und eben auch mit jeden Tag mit Harry Kane, mit Olise, mit Diaz auf dem Platz stehen darf beim Training. Und das ist dann gar nicht gegen Oliver Baumann, der auf Bundesliga-Niveau ein super Torwart ist, dem aber einfach das fehlt, was halt andere haben, dass er eben nicht jedes Jahr Champions League gespielt hat. Wenn er jetzt die letzten 10 Jahre Torwart beim Borussia Dortmund gewesen wäre, und wäre auf Gregor Kobel-Niveau und würde sagen, weißt du, der hat schon Champions League-Erfahrung, der hat Länderspielerfahrung auf dem Niveau gesammelt. Er hat mal 2 Pokalfinals gespielt, aber das fehlt ihm halt alles, ne? Und das ist dann in der Summe, was du auch sagst mit dieser Komponente, dass du halt einen Block haben willst, dass du keinen anderen Hoffenheimer dabei haben willst oder hast in der Nationalmannschaft vor dir, ist das, finde ich, schon nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich diese Konstellation Achse mit Neuer, mit Tah, mit Pavlovic und Kimmich für mich schon ein super Baustein wäre, um eigentlich eine super Defensivzentrale zu haben. Es geht um eine Fußball-Weltmeisterschaft, es geht um was Großes und dass jeder sozusagen seine Egoismen und seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen hinten anstellt.
Ja, hi zusammen. Leute, steht aus gegebenem Anlass eine Fußballfolge an mit einem Rundumschlag zur Nationalmannschaft kurz vor der Nominierung. Und dazu habe ich mir mal einen bekannten Insider eingeladen, der ganz nah dran ist an den Trainerbänken der Republik. Er hat selbst früher mal, soweit ich weiß, mit Paderborn in der Regionalliga Nord gekickt, weiß also genau, wovon er spricht. Ihr kennt ihn aber vor allem mit Sky Mikro in der Hand. Er gehört dort seit langem zu den bekanntesten Gesichtern in der Sportberichterstattung. Herzlich willkommen, Yannick Erkenbrecher. Sehr cool, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank. Danke für dein Entree. Das macht doch schon mal Lust. Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich.
Ich würde gerne mal kurz über die Historie von Julian Nagelsmann seit Amtsübernahme mit dir sprechen. Also der hat, um es kurz zusammenzufassen, 23 hat er übernommen, als das Team ja, man muss wirklich sagen, in Trümmern lag nach der Weltmeisterschaft in Katar 22. Nagelsmann hat dann mit Rudi Völler zusammen hat es geschafft, im März 24 mit Siegen gegen Holland und Frankreich in den Freundschaftsspielen tatsächlich sowas wie Euphorie wieder zu entfachen. Also die haben ja wirklich es geschafft, Deutschland und das Team aus so einer Lethargie herauszuholen. Dann folgte ein gutes Turnier mit einem unglücklichen Ausscheiden bei der Heim-EM aufgrund des Handspiels, weiß jeder. Eine solide Nations League Teilnahme bis auf das Halbfinale 1-2 gegen Portugal verloren. Dann folgte eine anfangs zumindest relativ holprige WM-Quali, vor allen Dingen mit der Niederlage gegen Slowakei. Was jetzt aber auch nicht so ungewöhnlich ist, wenn wir mal an die Weltmeisterschaft 90 und die Qualifikation vor der Weltmeisterschaft 90 denken, war das auch nicht ganz anders. Und die Euphorie, so hat man den Eindruck, die wirklich zwischenzeitlich mal entstanden war, zur EM hin, 24, so ein halbes Jahr nach der Übernahme, weicht aktuell mehr und mehr einer zunehmenden Kritik. Oder ist das vielleicht auch so kurz vor der WM normal für Deutschland, vor einer Weltmeisterschaft, 84 Millionen Bundestrainer?
Ja, aber leider geht es in die falsche Richtung. Ich bin da auch. Ich fühle das auch wie du. Ich fand, es war eine große Euphorie am Anfang, auch irgendwie dadurch, dass Julian das gemacht hat. Und er hat einfach sich, finde ich, in der Bundesliga, gerade auch in Hoffenheim und in Leipzig, finde ich, ein super Standing erarbeitet durch seine Jobs da. Bayern kann man differenziert betrachten, den Job bei Bayern München, den er da gemacht hat. Aber inzwischen ist es auch bei mir sehr abgeflacht, weil ich auch viele Sachen nicht so 100% im Moment irgendwie stimmig und nachvollziehbar finde. Und vielleicht ist es eben auch sehr deutsch, dass wir vor einer WM oder vor einer EM generell eher ein bisschen skeptisch sind. Aber ich fühle im Moment noch nicht diese große Euphorie und diese große Vorfreude. Ich hoffe, dass sie noch kommt, weil ich wirklich dann auch mich echt als Fan auch sehe und als Supporter, gerade wenn ich nicht journalistisch tätig bin.
Ja, und gerade als jemand, der keinen Verein hat, dem er emotional verbunden fühlt.
Ja, genau. Ich bin echt.
Du
bin
hast
echt
ja nur
Fan.
Die Nationalmannschaft.
Genau, ich habe nur die. Genau, ich bin wirklich Supporter der Nationalmannschaft. Und Ja, ich glaube, es kann, weil wir auch gegen Curaçao starten, schon auch so eine Dynamik entwickeln, wie sie 2006 irgendwie Fahrt aufgenommen hat, wie sie oft bei Turnieren Fahrt aufgenommen hat. Ich habe halt viele Personalentscheidungen und viele Aussagen zuletzt nicht so hundertprozentig verstanden oder um es vielleicht noch anders zu sagen, ich konnte die Meinung und die Gedanken des Bundestrainers da irgendwie selten teilen. Deswegen wiegt in mir schon so eine gewisse Skepsis oder schwingt in mir so eine gewisse Skepsis mit. Aber ich hoffe, dass wir erfolgreich sind und ich glaube auch, dass wir einen außergewöhnlich guten Trainer haben. Das hat er schon nachgewiesen. Und am Ende hoffe ich, dass am Ende alle für die Sache sozusagen, ne, für die Sache dabei sind. Es geht um eine Fußball-Weltmeisterschaft, es geht um was Großes und dass jeder sozusagen seine Egoismen und seine eigene Persönlichkeit so ein bisschen hinten anstellt, weil ich glaube, das hat uns ja auch in Turnieren immer ausgezeichnet, auch wenn ich an 2002 denke. Ich habe jetzt letzte Woche noch mit Miro Klose und Frank Baumann gesprochen, witzigerweise. Und diese Geschichten von 2002 sind ja sensationell, was da für ein Teamgeist herrschte. Also, dass die Mannschaft irgendwann zu Frank Baumann gesagt hat, sag mal, du musst dich mal auf die Waage stellen. Kann das sein, dass du dir 3 Kilo zugenommen hast? Und er sagt, ja, klar, wenn ihr jeden Tag Duplos rumliegt und ich nie spiele und immer nur euer 5 gegen 2 Sparringspartner bin. Und so, also ich glaube, es war so ein Teamspirit. Das hört man ja auch von 2014, ne, wie die Mannschaft da zusammen sozusagen, was sie erlebt hat, über die 90er-Mannschaft. Ich kenne ja eben auch, dadurch, dass Lothar ja Sky-Experte ist und hatte auch die damals, leider ist er ja nicht mehr unter uns, Andi Brehme dann noch irgendwie gut kennengelernt und viele aus der Generation, Pierre Littbarski, Franz Beckenbauer, ebenfalls das Gleiche, war lange Sky-Experte. Also ich hatte immer das Gefühl, es lebt unglaublich von diesem Biergefühl und von diesem Spirit, der entsteht, wenn die Mannschaft zusammen ist. Und ich finde, da hat Julian natürlich zuletzt auch mit der Geschichte mit Undav, mit der Herangehensweise, wie er mit Sané verfährt, mit diesen ganzen, gibt es noch ein Leistungsprinzip oder steht am Ende eigentlich das Rollenverhältnis und das Rollenverständnis, was ich jedem halt vor 8 Monaten schon mitgegeben habe, im Vordergrund? Ist da zu viel ich drin? Ist da zu viel ich habe aber das und das und das vor? Und ist es zu wenig wir und zu wenig müssen wir nicht die besten 11 finden, die A, am besten als Mannschaft funktionieren und die auch jetzt in dem Moment am besten zusammenpassen. Also ich hoffe einfach, dass das eine gute WM wird. Und ich hoffe einfach, dass es am Ende nicht darum geht, irgendwie Dennis Undav steht im Mittelpunkt oder Manuel Neuer steht im Mittelpunkt oder Oliver Baumann steht im Mittelpunkt oder Julian Nagelsmann steht im Mittelpunkt, sondern es geht um, das darf man gar nicht mehr sagen, die Mannschaft. Früher war das ja unser Slogan, die wurde ja abgeschafft zu Oliver Bierhoff-Zeiten, ne? Die Mannschaft. Aber es geht um die Mannschaft, es geht um die Nationalmannschaft, es geht um den Adler, es geht um unsere Truppe, dass die bestmöglich performt und dann sollte es ganz, ganz wenig um jeden Einzelnen gehen.
Du hast vorhin das Rollenverständnis oder auch diese Rollenzuordnung angesprochen. Da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil genau das ist so ein Thema, was mich auch ein bisschen stört. Ich meine, ich verfolge ja so weitestgehend alle Sportarten und wir erinnern uns noch an die Weltmeisterschaft der Basketballer, an die
Ja.
Europameisterschaft der Basketballer, wo das natürlich ein ganz zentraler Aspekt war und wo das dann auch sehr opportun war, das natürlich auch davon zu lernen, ist immer gut, auf andere Sportarten zu übertragen. Aber aus meiner Sicht, ist es vielleicht auch ein bisschen zu starres Rollenverständnis und ein zu großer Zwang beim Julian Nagelsmann, da ein Team formen zu wollen, was sich eigentlich, und du hast es vorhin so angedeutet, doch von innen heraus eigentlich entwickeln muss, ne? Also bei allen Titeln, die wir so gewonnen haben, ob jetzt irgendwie in Rio das Thema mit der Eistonne und auch später im Laufe des Campo Bahia oder die Stories, die man von der Italien 90 Mannschaft kennt, die haben sich ja von innen heraus als Team geformt, ne?
Ich
Also
glaube,
da und
Lothar hat für Rudi damals gelogen, dass sie in Rom die Frau von Rudi Völler noch auf ein Glas
ja,
Wein
genau.
einladen konnten und so. Also da gibt es ja wirklich
Am Comer
Storys.
See und so. Oder Gardasee, ne, war es, glaube ich, nicht
Ich
Comer See, genau, am
weiß nicht
Gardasee.
genau, wo sie waren, aber ich
Naja.
weiß nur, dass sie da ja Franz was vorgeschwindelt haben und so. Also
Aber
ja,
Franz wusste es
unglaublich.
angeblich, hat
Ja,
der Lothar ja
genau.
dann auch zugegeben. Aber was ich damit sagen will, so eine Teamdynamik und auch so ein Teamverständnis, so eine Stimmung, die kann doch eigentlich auch nur von innen erstmal entstehen, ne? Ich verstehe das natürlich total, dass Julian Nagelsmann versucht, da die Rahmenbedingungen zu setzen, aber versucht er das manchmal ein bisschen zu stark? Also lässt er manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig Freiräume? Ist er da zu ambitioniert und zu verkopft sogar manchmal?
Ja, das steht mir aus der Ferne echt nicht zu, finde ich. Ich bin es unser Bundestrainer. Ich finde, der ist herausragend in dem, was er macht. Sonst wäre er nicht als ganz junger Bursche schon Cheftrainer in Hoffenheim geworden, hätte Hoffenheim damals gerettet. Ich finde nur, jetzt ist er ja sozusagen an den Punkt angekommen, wo er als absoluter Premium-Trainer wahrgenommen wird. Und da finde ich schon, dass Carlo Ancelotti mit seiner Art, wie er Erfolg hatte in Madrid und auch mit Vincent Kompany, wie er jetzt gerade diesen FC Bayern handelt, in meinem Gefühl schon Dinge anders, dass die beiden jetzt dafür stehen, Dinge anders zu machen und aus meiner Perspektive heraus gut daran tun, sich eben nicht selbst immer in den Mittelpunkt zu rücken. Und aus meiner Sicht neigt unser Bundestrainer ab und zu dazu, vielleicht zu viel Julian Nagelsmann reingießen zu wollen in den 4-4-2, statt einfach in 4-4-2 mit den Fußballern zu spielen, die aktuell am besten sind. Ich glaube, du brauchst gar keine Geheimnisse, gar keine Kniffe, nichts Besonderes. Du musst einfach jeden Einzelnen stark reden. Und das hat er zuletzt nicht immer getan, warum auch immer das so war. Also, ich fand es übrigens super, dass er sich nachher bei UNDAF entschuldigt hat.
Total.
Das fand ich
Ich
herausragend.
ja, ich finde auch, übrigens, wenn ich das noch einschieben kann, kurz, ich finde auch kommunikativ ist es eigentlich so der beste Bundestrainer, an dem ich mich erinnern kann. Nicht aufgrund der Sachen, nicht aufgrund der sportlichen Entscheidungen, die er trifft. Darüber kann man, glaube ich, trefflich streiten. Da muss man nicht der gleichen Meinung sein, solange man das sachlich sozusagen beleuchtet. Aber in der Ausführlichkeit, wie er seine Entscheidungen in der Öffentlichkeit begründet, hat es das in der Form, glaube ich, noch nie gegeben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Segen für die Fans, aber auch für die Medien, weil du halt natürlich wahnsinnig viel Inhalt bekommst und du kannst es dann auch nachvollziehen, wie sein Gedankengang zu bestimmten Entscheidungen aussehen. Du musst es nicht teilen zwangsläufig, aber du weißt, okay, wie ist er zu diesen Entscheidungen gekommen? Vermutlich ist es aber auch gleichzeitig Fluch für ihn, oder? Weil das natürlich auch Angriffsfläche bietet und weil dir Dinge dann später auch nochmal ordentlich unter die Nase gerieben werden. Oder weil es vielleicht sogar, wenn es dann öffentliche Statements sind, die dann Spieler betrifft, und da rede ich jetzt nicht nur über UNDAF, das ist ja hinlänglich diskutiert worden, aber dass dir das Verhältnis zu den Spielern auch erschwert, das könnte gegebenenfalls kontraproduktiv sein, oder?
Genau, also ich glaube, Julian ist ein herausragender Trainer, Pep Guardiola ist ein herausragender Trainer und in der Kommunikation darf es in meiner Welt irgendwo dazwischen liegen. Also ich finde, Pep Guardiola, der über jeden Spieler super, super, super gesagt hat und am Ende hat ihn gar nicht in den Kader berufen, das ist das eine Extrem, also jeden immer als nach außen perfekt, perfekt, perfekt zu verkaufen, aber der ist bei ihm gar nicht auf dem Relevant Set unter den ersten 20 gewesen. Und dann das Gegenüber quasi mit Julian Nagelsmann, der sagt, UNDAF hat keine Kondition, wenn ich den vorher reingestellt hätte für 70 Minuten, 70 Minuten, dann wäre der jetzt schon platt, da hätte er den Schritt gar nicht mehr machen können. Das ist das andere Extrem. Also ich glaube, bei aller Kommunikation bin ich ein großer Fan von schon Leute irgendwie stark reden und ihnen das Gefühl, dass sie wichtig sind. Aber auch da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Ne? Ich habe immer früher gesagt, du kannst quasi für Jürgen Klopp als Trainer rennen und sterben auf dem Platz, weil er dich unglaublich motiviert und dir Lust und Freude auf den Fußball vermittelt. Du rennst und leidest und gibst am Ende aber genauso viel, vielleicht sogar mehr für Felix Magath, der dir das Gefühl gibt, ich nehme dir alles weg, wenn du versagst. Also deswegen, es gibt ja nicht diesen einen Trainertyp, wo du sagst, der ist jetzt perfekt für alles, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen, es gibt verschiedene Methoden. Ich habe unglaublichen Respekt vor der Leistung von Felix Magath, der mit Wolfsburg deutscher Meister geworden ist, was unglaublich ist. Deswegen gibt es ja verschiedene Wege, die nach Rom führen, wäre jetzt sehr italienisch 1990 am Sommer in Italien. Aber es gibt, glaube ich, viele Wege zum Erfolg und viele Mittel, die am Ende erfolgreich sein können. Bei Julian muss sich zeigen, ob sein Weg erfolgreich ist. Und da habe ich, wie gesagt, so ein bisschen meine Punkte, wo ich jetzt vieles im Vorfeld der WM nicht kommunikativ optimal fand. Da gehört auch dieses große Interview zu, wo du jeden Spieler quasi beschreibst und sagst, der hat einen
Das
guten linken
meine ich
Fuß, der hat
halt.
ein mittelmäßiges Kopfballspiel. Am Ende reden wir über ein Land mit 84 Millionen Einwohnern, mit drei Weltmeisterschaften. Nee, vier haben wir inzwischen, ne?
Vier
Ja,
Sterne.
ich bin immer noch bei
Okay, dich
74,
lade ich nicht mehr
74
ein.
noch. Ja, genau, 54, 74, 90. Und da habe ich immer mitgegrillt, 2010. Wir haben es natürlich mit Brasilien jetzt auf vier schon gestellt.
So sieht's
Übrigens lustig.
aus.
Das zeige ich dir kurz, damit du nicht denkst, ich bin hier ein völliger Chaot. Kannst du als Foto festhalten? Es kommt, ich habe nämlich auf meiner Tasche, die mich jetzt, glaube ich, seit wahrscheinlich 15
Was ist denn
Jahren
da
in
jetzt für ein
Fußball,
Sticker drauf?
ja genau, pass auf, genau, seit 15 Jahren, die Tasche, die mich in Fußballschallen begleitet, ist noch ein alter
Ach
Italia-Sticker.
nein, ach wie
Und
schön.
der ist so alt, dass der auch noch 3 Sterne hat. Also der ist sozusagen, ich glaube, der ist noch von vor 1994, weil ich glaube, 94 war der vierte Stern, oder?
Noch so ein, bitte?
Ich glaube, 94 war der vierte Stern von Italien, kann das sein? Nee, die haben ja 94
Vier, nee,
verloren gegen
94 ist
Brasilien.
Brasilien in den USA
94 gegen
gewesen.
Brasilien verloren, genau, weil Baggio
Genau.
verschossen hat.
So
Aber
sieht's aus, ja.
das Ding ist, glaube ich, uralt. Also deswegen, ich lebe ab und zu noch ein bisschen in der Vergangenheit, was so Gefühle angeht
Ja,
und Sticker
das machen
angeht.
die Italiener ja auch, weil
Ja, die sind nie
die
dabei.
bekannterweise
Ich
leider nicht dabei sind.
sag immer,
Ja,
die
das ist
ganze
übrigens
Welt.
ganz bitter, ne? Für mich,
Ja.
also das ist ja so ein Team, du hasst es, wenn du als Deutschland gegen sie spielen musst, aber sie gehören natürlich zur
Das gehört
Weltmeisterschaft, ne?
dazu.
Das
Ich
ist ein
meine, vor allem,
Desaster, dass sie nicht dabei sind, also eine Katastrophe.
das kannst du ja auch keinem Menschen erklären. Also, dass wir mit 48 eine WM spielen, also gefühlt spielt jeder mit, nur Italien nicht. Das geht irgendwie nicht.
Ja,
Also,
vielleicht rücken sie ja für Iran noch nach. Man weiß ja nie, was da passiert bei der FIFA.
ja,
Ja,
aber
mal
das
schauen.
wäre auch am Ende nicht gerecht. Also, du musst dich schon, finde ich, sportlich qualifizieren. Wobei, wenn wir an Dänemark 92 denken, die haben sich auch nicht sportlich qualifiziert und sind Europameister geworden gegen Deutschland im Finale. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen aufholen, ein bisschen wissen, ne, dass du nicht
Ja,
denkst, ich
ja.
denke, wir haben noch 3 Sterne. Ich habe es ja selbst gemerkt, dass wir schon 4 haben. Ne?
Hast du den Ordner gerade aus dem Schrank geholt, ne?
Ja, genau. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben mit Deutschland? Also
Ja.
mit den 4 Sternen, dass wir ein Team sind sozusagen,
Ja, wir sind bei der Einordnung der einzelnen Spieler durch Nagelsmann auch im Interview und so weiter, in dem Großen, zu
Genau.
sprechen gekommen. Und ich bin auch der Meinung, das ist nicht besonders hilfreich, was die Stimmung im Team oder beziehungsweise die Beziehung zu den Spielern angeht. Und ich habe seit jetzt wirklich geraumer Zeit stelle ich mir die Frage, welche Rolle spielt eigentlich, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber welche Rolle spielt eigentlich Sandro Wagners Abschied aus der Nationalmannschaft als vielleicht, ich sag mal so, atmosphärischer Schmierstoff zwischen dem Bundestrainer und dem Team, also den Spielern. Ich glaube, das sind halt so Social Skills oder so soziale Facetten, die vielleicht wichtiger sind, als man denkt, ne? Weil es ist eigentlich völlig egal, in welcher Sportart, bei welchem Team, die was gewonnen haben, zumindest zum Großteil, haben sich immer durch einen unglaublichen Teamgeist ausgezeichnet. Und wir hatten nicht, beileibe oft nicht die beste Turniermannschaft, haben aber dann den Titel geholt, ja, weil wir andere
Ja.
Qualitäten hatten. Ich will jetzt nicht wieder auf den Tugenden rumreiten. Mir geht es da wirklich eher um den Teamgeist und weniger um Laufbereitschaft, aber das ge geht ja damit einher so ein bisschen, ne?
Finde ich auch. Also der Staff und das Drumherum und der Co-Trainer und der Physiotherapeut und der Betreuer und die haben alle eine Wahnsinnswertigkeit und auch der Analyst, auch für die Wohlfühlatmosphäre. Also deswegen ist es für den DFB auf jeden Fall wichtig, dass ein gutes Team zusammenwächst. Ich wollte vorher noch sagen, dass wir halt einfach 84 Millionen Einwohner haben, dass wir 4-mal Weltmeister waren, dass wir eine große Fußballnation sind und dass am Ende mir es nichts bringt, wenn der Bundestrainer sagt, der hat mir zu einen schlechten linken Fuß oder der könnte sein Kopfballspiel verbessern. Ich will eigentlich hören, wir sind auf der Position Weltklasse, wir haben da ein Riesentalent, wir haben da jemand, der wächst dran, wir haben da jemand, der wird in 1, 2 Jahren das und das für das und das stehen. Also ich finde, wir können unsere Sachen größer verkaufen. Das war so ein
Ja.
bisschen mein Gefühl, ne? Also ich will irgendwie nicht hören, wenn ich in ein Sternerestaurant gehe, dass mir irgendwie erzählt wird, der Koch, der lernt gerade Salat waschen und der andere, der kann auch keine Steaks anbraten. Und der dritte schneidet sich am Kartoffelschälen alle 4 Sekunden den Finger. Das ist nicht das, was ich hören will. Ich gehe in ein Sternerestaurant, weil ich das Gefühl haben will, da ist jeder on point, da ist der Sous-Chef perfekt, da ist der Chefkoch perfekt und da ist irgendwie einfach ein geiles Essen auf dem Tisch. Und das hat mir zuletzt eben in diesem Interview gefehlt. Da war mir zu viel Kritik bei einem Premium-Produkt und fand ich
Ohne
nicht.
Not halt, ne? Also
Genau.
du kannst und also sehe ich auch so. Also du kannst eben halt Spielsituationen oder gute Situationen rausstreichen und loben oder ich wollte gerade eigentlich stark reden sagen, aber das hat dann immer so ein bisschen was von Unglaubwürdigkeit. Es muss natürlich auch glaubwürdig sein
Total.
und authentisch, aber
Aber ich finde, dass
ohne Not Sachen schlechtreden sind in der Regel nie hilfreich. Ja.
Genau, und ich finde, dass die Chance hättest du ja gehabt, weißt du, du hättest auf Tars-Entwicklung eingehen können, der von Leverkusen mit Leverkusen
Ja,
Meister
oder
geworden ist, der zu
du
den
hättest
Bayern
sogar in
gegangen ist.
Bezug auf UNAV hättest du sogar sagen
Auch.
können, hat er geil gemacht. Und wenn er so weiter performt, dann hat er schon gute Chancen, aus seiner Rolle rauszufinden, ja, und vielleicht eine größere Rolle einzunehmen. Exakt. Also das heißt, du kannst den Hebel sogar ja noch in die andere Richtung drehen und das und als Motivationsspritze nutzen.
Und
das
übrigens fand ich auch für die anderen beiden, ne? Also wenn du Woltemade und Havertz heißt und da bist und weißt, oder unter, der macht da irgendwie jedes Spiel ein Tor und der Bundestrainer nimmt das wahr und sagt, der hat eine Chance, aus seiner Rolle rauszuwachsen, erzeugst du auch noch Leistungsdruck bei den anderen beiden, ne? Das heißt, es ist ja eigentlich genau das, was du dir wünschst, dass der da hinten dran ist, super performt und nicht gesagt bekommt, also eigentlich war der heute schlecht, eigentlich hat der Glück gehabt, eigentlich hat er eh keine Chance und der spielt eh keine Rolle. Damit schürst du weder Leistung bei dem, der hinten dran ist, noch bei den beiden, die gerade vorne gesetzt scheinen oder die Nase vorne haben. Deswegen, also das fand ich unglücklich, aber wir brauchen jetzt auch nicht immer zu lang in Rückspiegel zu gucken. Das ist ja auch typisch deutsch, dass wir jetzt immer auf allem rumreiten, was vor 6 Wochen passiert ist. Lass uns nach vorne gucken, auf die WM freuen und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt.
Ja, ist ein guter Punkt. Lass uns mal auf die Mannschaftsteile, aufs Sportliche gucken. Ich habe so die These, Defensive braucht Erfahrung und Offensive Mut und Unberechenbarkeit. Das ist so mein Credo. Bekanntlich, wenn du in der Defensive einen Fehler machst, ist es nicht selten halt ein Gegentor und kann eben halt spielentscheidend sein. Insofern ist es in dem Mannschaftsteil Defensive aus meiner Sicht viel wichtiger, internationale Erfahrung zu haben. Und in der Offensive, da rennst du dich vielleicht zweimal fest am Gegenspieler und beim dritten Mal versenkst du dann unnachahmlich das Ding und das entscheidende Tor. Deshalb die Frage, fangen wir mal bei der Offensive an. Müssen Karl und Elmaler mit zur WM aus deiner Sicht? Elmaler übrigens zweitbester deutscher Torschütze in der Bundesliga, nur mal so nebenbei erwähnt. Ich bin da nicht ganz unbefangen als Köln-Mitglied, aber ja, und der wird sicherlich nicht so häufig gefüttert wie so ein Kane oder wie ein Undav oder ein Gyrassi, ja, hat aber trotzdem seine 12 Hütten gemacht. Und wie gesagt, es gibt eigentlich nur Undav, der mehr gemacht hat. Ich glaube 19, ne, jetzt aktuell. Wie siehst du das? Müssen die beiden mit in der Offensive?
Da geht es ja am Ende echt immer um so einen Werkzeugkoffer. Ne? Was packst du da alles rein? Wie viel Hammer, wie viel Schrauben, wie viel Nägel? Wie viel Dübel brauchst du? Und da muss natürlich irgendwie alles genau abgestimmt sein. Es ist immer total schwierig, am Ende 1, 2, 3 mitzunehmen.
Bei Torvernageln sind wir noch nicht, wenn du Hammer-Nagel
von Dübel. Ich meine, du hast ja als Trainer schon ein Konzept. Ne? Wer sind die ersten 11? Was kann ich von der Bank nachlegen? Was für Typen brauche ich? Wo brauche ich auch mal einen polyvalenten Spieler, der auf 3-4-Positionen zum Einsatz kommen kann? Dass es eben hoffentlich nicht so ist, wie bei der WM 2018 war es, glaube ich, als dann Goretzka rechts außen spielen musste, weil wir da keinen anderen rechts außen mit hatten. Also du musst, finde ich, vorher schon dir einen guten Baukasten zusammenstellen. Wenn du mich nach einzelnen Personen fragst, sage ich, Lennart Karl muss auf jeden Fall mit, weil er eben genau dieses Unberechenbare, unbekümmert, unglaublich schon funktioniert hat, auch auf hohem Niveau, weil er eben mit Bayern schon Champions League spielen konnte und eben auch mit jeden Tag mit Harry Kane, mit Ulisse, mit Diaz auf dem Platz stehen darf beim Training. Bei Elmaler würde ich es anders bewerten. Hat noch bei Viktoria Köln gespielt vor geraumer Zeit. Hat jetzt beim FC, finde ich, eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Wenn ich heute aufstellen müsste oder nominieren müsste, würde ich Elmaler nicht mitnehmen. Ich würde Karl mitnehmen.
Ja, ich glaube, also es sieht ein bisschen so aus, als würde Nagelsmann dazu tendieren, es genauso zu tun, wie du es gerade angesprochen hast. Also Karl mit, Elmaler nicht. Ich fände es natürlich geil, einen Kölner Nationalspieler zu sehen bei der WM. Schauen wir mal. Wenn wir jetzt zur Defensive kommen, also wir gehen später gleich nochmal die erste Elf und Kader durch, aber ein Punkt möchte ich nochmal gezielt ansprechen in Bezug auf die Defensive. Welche Rolle spielt so eine, oder es ist nicht nur die Defensive, es ist eher so das Mannschaftsgefüge, aber welche Rolle spielt so eine vermeintliche Achse? Ich sage jetzt mal, ich will jetzt keine Torwartdiskussion führen, aber zum Beispiel mal, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht
doch...
Müssen
wir aber eigentlich, ne?
Ja,
eigentlich müssen wir eine
Torwartdiskussion können wir gleich nochmal dranheben, aber gehen wir mal davon aus, dass zum Beispiel, du hast einen Neuer, du hast einen Tah, du hast einen Kimmich, einen Pavlovic. Damit hast du schon mal so eine Bayern-Achse sozusagen vom Torwart über den Innenverteidiger, Außenverteidiger mit Kimmich dann, der dann auch natürlich ins Mittelfeld zieht, aber auch dann im defensiven Mittelfeld mit Pavlovic. Vor allen Dingen bei Abstimmung zwischen Torwart und Innenverteidiger, finde ich, ist das eine Komponente, die wird im Moment eigentlich gar nicht diskutiert. Vielleicht bewerte ich das auch über. Gilt übrigens auch für Obig, wenn man den mitnimmt. Der wird jetzt natürlich nicht spielen bei der WM, selbst wenn man ihn mitnimmt. Aber trotzdem, du hast eine ähnliche du hast eine ähnliche Konstellation vielleicht sogar bei Nübel. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann man Chabot vielleicht mitnehmen. Der hat überragend in Köln gespielt. Ich finde, der spielt auch sehr gut in Stuttgart. Der spielt zwar nicht Champions League, aber auch international gespielt. Sind jetzt im DFB-Pokalfinale. Ich glaube, der liefert konstant immer sehr gute Leistungen ab. Und der Typ, das ist so eine Kante, die brauchst du mal in den eigenen Reihen, die auch mal körperlich und physisch extrem dagegenhalten können. Also ich finde, der ist ein bisschen unterschätzt. Aber dann hättest du vielleicht auch Chabot, Nübel, auch als, nicht Achse, aber du hättest zumindest in der Innenverteidiger-Torwart-Abstimmung zwei, die aus dem gleichen Verein kommen. Vielleicht sogar noch Leveling auf rechts. Komme ich später nochmal zu, warum das vielleicht eine interessante Variante sein kann. Bei Baumann hast du einfach gar keine Verbindung nach vorne in deine Abwehr rein und auch dahinter. Ist das egal? Aus deiner Überlegung heraus oder ist das eine Idee oder so ein Gedanke, den man auch mal im Hinterkopf haben muss?
Blockbildung war immer stark. Wenn Blockbildung funktioniert hat, hat das die Nationalmannschaft immer besser gemacht. Es gibt ja das Zitat von Uli Hoeneß, wenn es in Bayern gut geht, geht es der Nationalmannschaft gut. Und das stimmt ja auch in gewisser Art und Weise. Ne? Also zu Baumann einmal gesagt, ja, es ist irgendwie romantisch, weil natürlich auch die Geschichte mit Nagelsmann schon in Hoffenheim, die kennt sie natürlich schon ewig lange. Er hat leider noch nie ein großes Finale gespielt, also auch keine großen Spiele gemacht. Weder im DFB-Pokal mal Berlin erreicht mit Hoffenheim, ja, mal eine Saison Champions League, aber keine K.O.-Spiele. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir spielen gegen Frankreich, wir spielen gegen Brasilien, das ist ein Halbfinale. Es sind wirklich Spiele, wo es um alles geht, in einer Wahnsinnskulisse, die ganze Welt schaut zu. Es tut mir echt leid für Oliver Baumann, aber ich würde ihn nicht als Nummer 1 sehen. Ich weiß, dass es halt bei den Bayern mit Neuer seit der Zeit von Nagelsmann bei den Bayern, dass das kein perfektes Verhältnis ist. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich würde mir wünschen, dass die beiden sich nochmal aussprechen, weil ich finde, Manuel muss gar nicht als Nummer 1 mit. Der muss jetzt gar nicht gesagt bekommen, du machst hier jedes Spiel. Aber er gehört einfach dazu. Und wenn er mit 40
sagt... Ja, aber das wird ja, also du kannst ihn ja nicht als Nummer 2 mitnehmen, Manuel Neuer. Also das würde auch Manuel Neuer nicht machen.
Aber du siehst ja, wie gut es jetzt mit Obi funktioniert. Ne? Ich will damit nur sagen, der muss jetzt ja nicht alle drei Vorrundenspiele machen. Also gegen Curaçao oder gegen...
Da haben wir jetzt hier einen harten Gegensatz oder eine Gegenrede, weil ich bin schon der Meinung, wenn du so wenig, da bin ich so ein Stück weit sogar bei Uli Hoeneß, wenn du so wenig Vorbereitungsspiele in der gleichen Konstellation gespielt hast, dann brauchst du die Gruppenspiele, um zumindest dein Team so ein bisschen einzuspielen.
Ich finde, unsere Gruppe wirkt jetzt für mich zu leicht. Also aus einer gewissen Überheblichkeit raus, weiß ich nicht. Lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber unsere Gruppe wirkt mit Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao am Anfang eigentlich für mich zu leicht, als dass ich sage, da kann irgendwas passieren. Deshalb, ich finde, Manuel muss dabei sein. Allein schon von seiner Routine her. Der ist jetzt 40, der hat alles erlebt, hat so viele Turniere gespielt. Ja, ich sage, unser Vorrundenprogramm ist eigentlich zu einfach, als dass ich uns da irgendwie stolpern sehe. Also mit Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao glaube ich, dass wir eh durchgehen. Ich finde, Manuel gehört einfach dazu, weil er immer noch der beste deutsche Torwart ist, den wir haben. Der ist jetzt auch in vielen Spielen, auch wenn er mal einen schlechten Tag hatte, wie Madrid, das Rückspiel, wo er nicht erst rein war. Aber er ist herausragend und ich finde eben auch, dass ich mir so ein Jobsharing auch bei einer WM vorstellen kann. Ich wäre zum Beispiel Fan davon, Obi spielen zu lassen in den Spielen, wo Neuer nicht spielt. Weil Obi den Vorteil hat, dass er eben auch bei den Bayern spielt, dass er Champions League mitbekommen hat, dass er eben immer dabei ist, dass er diesen Switch mit Manuel auch kennt und dass er für mich eben schon den Vorteil hat, dass er jetzt auch große Spiele schon gehalten hat, auch letztes Jahr bei Inter Mailand im Torstand, wo sie ausgeschieden sind. Aber er hat auf diesem Level jetzt schon einen riesen Erfahrungsvorsprung, auch wenn er, ich glaube, 13 oder 14 Jahre gefühlt jünger ist als Oliver Baumann, hat er da schon für mich einen riesen Pluspunkt gesammelt. Also ich wäre am Ende nicht gegen Jobsharing im Tor. Ich wäre 100% dafür, dass Manuel Neuer dabei ist und zum Team gehört. Und es ist ja dann klar, dass du in einem Viertelfinale, im Halbfinale am Ende auf Manuel Neuer setzen wirst. Aber auch da würde ich dem Bundestrainer vor Ort quasi die Kompetenz zugestehen und auch zutrauen, dass er seinen Job am Ende den Besten ins Tor zu stellen. Aber Manuel von vornherein auszuschließen und ich meine, Manuel hat sich ja jetzt die letzten Monate immer wieder auch schwer getan, sich dazu wirklich zu äußern, weil er, glaube ich, sich immer auch insgeheim, so ist mein Gefühl, gewünscht hat, dass man ihn mal anruft und sagt, ey, wir wollen dich unbedingt dabei haben, bitte mach mit, bitte häng noch ein Jahr dran in der Nationalmannschaft. Aber das ist ja einfach nie passiert und dann ist es ja super schwer, wenn du Welttorhüter bist, und wenn du Weltmeister bist, wenn du alles gewonnen hast, aber dir nie jemand das Gefühl gibt, wir wollen dich dabei haben. Ja, was sollst du irgendwann sagen? Dann dann sagst du von Woche zu Woche, das ist kein Thema, das ist kein Thema, das ist kein Thema. Und immer musst du ja sagen, ich bin irgendwann raus. Weil was, du musst ja auch irgendwie für dich selber einstehen und sagen, mich fragt keiner, also wollen sie mich ja auch nicht mehr.
Aber ich finde trotzdem, dass die, die Statements dazu noch alle Möglichkeiten offen gelassen haben. Also es kam jetzt nicht von Neuer mal, glaube ich, die Aussage,
nein,
das Thema ist komplett
natürlich
durch, wir brauchen da gar nicht mehr drüber zu reden.
Weil er hat
immer gesagt,
wünscht, ja, er wünscht sich
das
ja
ist
immer
aktuell
dass,
kein Thema.
Genau, weil er sich immer wünscht, dass ihn irgendwer fragt. Ne?
Ja. Aber das passt,
das
vielleicht passiert das ja gerade. Vielleicht passiert
ja,
das
ich fände es cool.
Ich fände es auch gut. Für mich ist das völlig klar. Also auch, wie du genauso wie du sagst, wenn Neuer auch mal einen schlechten Tag hat, dann kann er auch mal, ist er vielleicht auch mal gut für ein Gegentor. Aber wenn der dann übers Turnier vielleicht mal, weiß nicht, vier Unhaltbare rausnimmt, die kein anderer Torhüter rausnimmt und die Präsenz ist auch schon hinlänglich besprochen worden, ist auch nochmal eine ganz andere, dann ist das für mich auch. Also jede andere Nation wird einen Kopf schütteln, wenn die sagen, ey, ihr habt den besten, vielleicht einer der Top 3 besten Torhüter der Welt, vielleicht ist er sogar der beste Torhüter der Welt immer noch und ihr nehmt den nicht mit, was ist mit euch los in Deutschland, ja. Sehe ich
und
genauso.
Und es ist eben nicht von Neuer gewollt, ne? Also das kommt ja eben dazu, es ist ja nicht so, dass er sagt, es ist kategorisch ausgeschlossen, ich mache das nicht mehr, sondern es geht eigentlich nur darum Kommunikation, so, und das hoffe ich, dass wir das hinkriegen und das ist dann gar nicht gegen Oliver Baumann, der auf Bundesliga-Niveau ein super Torwart ist, dem aber einfach das fehlt, was halt andere haben, dass er eben nicht jedes Jahr Champions League gespielt hat, wenn er jetzt die letzten 10 Jahre Torwart beim Borussia Dortmund gewesen wäre und wäre auf Gregor Kobel-Niveau und würde sagen, weißt du, der hat schon Champions League-Erfahrung, der hat Länderspielerfahrung auf dem Niveau gesammelt, er hat mal 2 Pokalfinals gespielt, aber das fehlt ihm halt alles, ne? Und das ist dann in der Summe, was du auch sagst mit dieser Komponente, dass du halt einen Block haben willst, dass du keinen anderen Hoffenheimer dabei haben willst oder hast in der Nationalmannschaft vor dir, ist das, finde ich, schon nicht von der Hand zu weisen, dass natürlich diese Konstellation Achse mit Neuer, mit Tah, mit Pavlovic und Kimmich für mich schon ein super Baustein wäre, um eigentlich eine super Defensivzentrale zu haben.
Und vor allen Dingen, wenn du ja einen aktiven Torwart möchtest, der sozusagen aktiv mitspielt, dann ist, glaube ich, die Abstimmung zwischen Abwehrreihe und Torwart nochmal wichtiger. Und das ist einfach viel einfacher, wenn zumindest ein Innenverteidiger du jeden Tag im Vereinstraining hast oder vielleicht auch noch so den Ostverteidiger dazu und vielleicht sogar noch den defensiven Mittelfeldspieler dazu. Wenn wir jetzt wissen, dass die, ja, dass wir in den letzten Länderspielen wirklich nicht durch defensive Stabilität aufgefallen sind, kommen wir mal so ein bisschen auf die Stärken und die Schwachstellen bei uns im Team zu. Muss Kimmich vielleicht doch neben Pavlovic ins Mittelfeld und Leveling, der Tempo hat, vielleicht als Außenverteidiger ran? Also wie kriegen wir, ich mache mir so ein bisschen Gedanken, wie wir die rechte Abwehrseite gegen Mbappé, Vini Junior und Co. dicht kriegen. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, das war damals auch schon bei Lahm so, ich habe gesagt, immer rechter Außenverteidiger spielen, weil ich sagte, wir brauchen da immer irgendwie die bestmögliche Lösung. Aber wenn man sich auch die Champions-League-Spiele angeschaut hat, mit welchem Tempo da agiert wurde, muss man sich schon die Frage stellen, ob Kimmich dem Tempo gewachsen ist oder ob er nicht so viel stärker in der zentralen Mittelfeldrolle ist. Ja? Und wir dadurch sogar hinten noch eine Schwachstelle eliminieren.
Ja, zumal er halt auch den Rechtsverteidiger oft so spielt, wie er den ZDM quasi spielt. Also er schiebt halt unglaublich weit ins Zentrum. Er hat da seine Stärken. Ich finde, er ist herausragend mit Pavlovic in dieser Kombination. Deswegen würde ich auf die Achse auch setzen. Und das ist auch so ein bisschen die Schwäche der Nationalmannschaft und die Schwäche vielleicht auch des Bundestrainers, dass wir da die letzten 2 Jahre niemand gefunden haben, der da spielen kann oder der dafür sozusagen vorgesehen wurde für die Rolle. Weil ich bin kein Fan von Kimmich als Rechtsverteidiger, weil er eben eigentlich herausragend gut im Zentrum ist, gerade weil das dann auch wieder der Bayern-Block ist. Ich schätze Goretzka ohne Ende. Ich finde Leon super. Ich würde Leon auch auf jeden Fall mitnehmen.
Aber geile Mentalität.
Geile Mentalität, super Charakter, ist für mich aber kein Spieler für die erste Elf, Stand heute, immer Stand heute. Ich würde auf Pavlovic und Kimmich setzen auf der Doppel-6. Leveling, da er auch bei Stuttgart, glaube ich, gar nicht so gerne und oft Schiene spielt, selbst wenn sie Dreierkette spielen, da ich ihn eher eigentlich auf der Doppel-10 sogar am liebsten sehe oder eben als Außenstürmer in einem 4-3-3, glaube ich, dass das keine Position für ihn ist. Ich finde, dass wir
die
halt...
Die Frage ist, wer kann den rechten AV bei uns spielen?
Ja, dann wäre ich tatsächlich eher bei Tah, der es in Leverkusen auch teilweise gespielt hat. Dann würde ich eher sagen, wir machen so eine 2014er Variante, als wir quasi mit Hövedes außen verteidigt haben und sagen, okay, wir stellen da wirklich einen hin, der fürs Verteidigen da ist. Jona hat ein super Aufbauspiel. Jona kann gut andribbeln, Jona kann gut eröffnen, hat einen guten Grundspeed, auch wenn nicht auf den ersten Metern, aber er hat schon eine gewisse Schnelligkeit. hat eine gute Körperlichkeit, dann würde ich eher so eine Lösung, glaube ich, bevorzugen, um da defensiv Stabilität reinzubringen. Und das wäre dann meine Option 1. Das ist eben schade, dass wir das nicht schon 1, 2, 3 Jahre getestet haben, ne? Weil gefühlt ist Kimmich als Rechtsverteidiger verschenkt. Da schwächen wir das Mittelfeld mit. Da schwächen
und
wir
haben
Kimmich
auch wirklich
mit.
Keine 1A-Lösung rechts außen. Wir,
ich
wir
auch.
Haben natürlich per se keine. Also mir fällt da auch, da fällt ja kein Außenverteidiger vom Himmel.
Ja, aber,
aber
Kimmich ist ja wirklich in der Rolle, in der er jetzt gespielt hat, einer der Top 5 Spieler in Europa, finde ich, als 6er, 8er. Und das zu opfern, um ihn als normalen Rechtsverteidiger zu machen, und er spielt den Rechtsverteidiger halt nicht mehr so wie vor 5, 6, 7 Jahren, wie er es früher gespielt hat, weil seine Rolle inzwischen eine ganz andere im Vereinsfußball ist, ja, würde ich glaube ich nicht machen. Also ich würde mich freuen, wenn Kimmich im Zentrum spielt.
Ja, und die Frage ist natürlich, du verlierst vielleicht auch nicht viel, wenn du hinten rechts, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Leveling spielen lässt, wenn du jetzt einen Henrich spielen lässt, aber die sind auch wahrscheinlich nicht um so viel schlechter als Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Ne? Deshalb bin ich da auch genau bei dir. Also da musste wahrscheinlich Kimmich ins Mittelfeld schieben, weil ich auch nicht weiß, wer die Rolle neben Pavlovic sonst spielen kann. Goretzka hast du schon erwähnt, sehe ich ähnlich wie du. Ist, glaube ich, eine gute Option, den dann zu bringen im Laufe eines Spiels, auch Körperlichkeit.
Dürfen normalerweise nicht ein Matcher vergessen. Ich finde Felix Metscher ist einer der herausragendsten
aber
Sechser, Achter, genau, die wir in Deutschland vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Immer so ein bisschen underrated, aber von seiner Körperlichkeit, von seiner Spielintelligenz, von seiner Übersetzung, er ist ein unglaublicher Spieler, finde ich. Er hat jetzt natürlich gerade eingewechselt worden für Dortmund letzte Woche. Er hat das Problem, dass er jetzt lange verletzt war, die letzten 4 bis 6 Wochen.
Ja.
Das wäre schon eine Option, aber ich bin auch eher bei diesem Block. Also ich würde Stand heute mit Kimmich und Pavlovic spielen. Ich würde Tah hinten rechts spielen lassen. Und würde dann in der Innenverteidigung mir andere Lösungen finden. Zumal wir, glaube ich, wenn wir da mit Rüdiger, der ja auch streitbar ist, aber Spieler von Real Madrid, wenn du mit Schlotterbeck und Rüdiger in der Innenverteidigung spielst und Tah rechts spielst, hast du, finde ich, schon auch eine super Abwehrachse. Und
erste
dann
Elf ist zum Beispiel ganz solide, ne? Würde ich auch sagen.
Ja,
wo siehst
gut.
du denn unsere Stärken? Wir kommen gleich nochmal so wirklich auf die komplette erste Elf, aber bevor wir dazu kommen, fußballerische Stärken unseres Teams, oder muss ja nicht nur fußballerisch sein, kann auch Mentalität sein, aber wo siehst du per se Stärken bei unserem Team im Vergleich zu den Top-Nationen?
Ich finde schon, dass wir offensiv auch eine gute Unberechenbarkeit haben. Ne? Wir haben schon verschiedene Profile. Also ich finde, dass Woltemade oder Havertz oder Wirtz oder Musiala oder Under schon sehr unterschiedlich sind, sehr individuell und jeder auf seine Art und Weise unglaubliche Klasse besitzt. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine gute Mischung haben, so einen guten Baukasten. Geht jetzt darum, die Spieler in die richtigen Positionen zu stellen und die richtige Formation zu finden, die gut zusammenpasst. Für mich zum Beispiel wäre halt im Moment wirklich offensiv Wirtz und Musiala außen. Für mich wäre Undaf der perfekte Verbindungsspieler dazwischen. Bei mir würde Undaf heute Stand heute sogar spielen. Ich bin ein riesen Under-Fan, muss ich echt sagen. Und dann kannst du vorne Havertz oder Woltemade hinstellen. Also ich glaube schon, dass wir eine gute Mischung haben im Team. Ich finde uns auch defensiv gut. Ich finde, dass wir gute Charaktere haben. Also ich finde Goretzka überragend. Ich find Tah überragend. Ich finde Kimmich super. Wenn Neuer dabei ist, braucht man gar nicht drüber reden. Ich finde Dennis Undorf mit seiner Art echt
aber
cool. Also ich finde, wir haben coole Socken drin. Wir haben Talente dabei. Wir haben Abgezocktheit. Ich finde, wir haben schon relativ viel. Wir müssen uns nicht verstecken.
Yannick, du hast 4 Offensive eigentlich. Ne? Wenn wir jetzt mal irgendwie so vom 4-4-2 ausgehen oder so, dann sagst du Musiala Wirtz und dann hast du Undorf und dann Havertz dann auf der, wie würdest du
oder
die denn spielen?
Oder Woltemade.
Okay, Havertz oder Woltemade. Also Undorf ganz vorne, Neuner und dann.
Nee, ich würde Undorf auf der 10 spielen lassen tatsächlich.
Achso, okay, da habe ich dich falsch verstanden. Ja, okay, dann würdest du Havertz vorne reinstellen, ne?
Genau, ich würde Undorf aktuell als Verbindungsspieler sehen, weil ich gerade finde, dass das halt ein Typ ist, der die Spieler um sich rum extrem besser macht. Also ich finde, Undorf hat eine unglaubliche Qualität, Bälle abzulegen, Bälle weiterzuleiten, mit einem Kontakt Räume
mit so kleinen
zu sehen, selber
Aktionen,
nachzugehen.
Ne? Ja,
genau,
ja.
Selber nachzugehen in die Box, hat einen unglaublich guten Schuss aus der zweiten Reihe. Also ich finde, es ist ein super Verbindungsspieler zwischen Musiala und Wirtz, ist mein Gefühl. Haben wir ja nie eingespielt leider, deswegen ist das natürlich
das
auch viel in die Box reingesprochen.
Ja.
Ne?
Das ist übrigens was ich überhaupt nicht verstanden habe. Wir haben keinen klassischen Neuner à la Kane oder so und haben eigentlich, wenn man so will, dadurch, dass eben Kleindienst so lange verletzt ist und so weiter, hast du halt hast du halt eigentlich Woltemade, Havertz und Undav, die, sagen wir mal, die Neun spielen können.
Ja.
Und wir nutzen die Möglichkeit nicht in den letzten Länderspielen die wahrscheinlichste Variante aus Sicht des Bundestrainers mal zu spielen. Also die haben ja alle drei, also Undav hat ja sowieso nur bedingt Chancen bekommen, aber auch Woltemade und Havertz, der hat ja dann auf den Positionen sozusagen rotiert. Ich habe diese ganzen Rochaden nicht verstanden.
Ich habe mir jetzt mal eben Lakritz geschnappt, Thomas, weil wir schon so lange reden, ich muss mich ein bisschen stärken hier.
Ich habe keine. Hoffentlich falle ich mir gleich nicht vom Stuhl. Ja.
Ich verrate jetzt auch die Marke nicht, aber ich bin voll bei dir. Ich hätte mir auch mehr Eingespieltheit gewünscht, sozusagen schon, aber vielleicht hat er das alles im Kopf, ne? Vielleicht hat der Bundestrainer alles schon sozusagen für sich im Kopf, deswegen hat er die Rollen ja auch vergeben. Ich bin total gespannt, also es liegt natürlich auch viel daran, Wirtz hat keine gute Saison bei Liverpool gehabt und Musiala eine ganz schlechte bei den Bayern aufgrund seiner Verletzung. Und das sind natürlich fast unsere wichtigsten Offensivspieler. Also das hat man ja, hätte man vor 12 Monaten gesagt, auf wen kommt es an, ob wir Weltmeister werden können oder nicht? Ja, auf Flo Wirtz und auf Jamal Musiala. So.
Ja.
Um die drumherum musst du eine Mannschaft bauen. Du musst gucken, dass du die beiden in eine Formation bringst, dass beide gut funktionieren, weil das war schon mein Gefühl bei der letzten EM, dass eben Wirtz ein Typ ist, der eigentlich Bälle abgibt nach einem Dribbling, Doppelpässe sucht und Musiala eher jemand ist, der gerne alleine für sich spielt. Also ich sage jetzt mal plakativ, Wirtz kriegt den Ball normalerweise aus ihm gewohnt wiederzukriegen, Musiala gibt ihn aber gar nicht mehr her, wenn er ihn mal hat.
Ja, wobei so, der hat in der Vergangenheit vor seiner Verletzung, also hat er dem Kane auch schon viele Dinge aufgelegt, ne, der Musiala. Also, aber es ist so, dass er dann erstmal nochmal zwei Leute stehen lässt und dann nochmal
rüber. Aber ich fand, dass bei der EM 24 für mich Wirtz neben Musiala, jetzt habe ich doch einen Lakritz verschluckt, sehr gut, dass Wirtz neben Musiala untergegangen ist 2024. Ich finde, dass Musiala mehr Strahlkraft hat auf dem Platz, weil er eben, wenn er die Bälle hat, erstmal den Ball für sich beansprucht und Wirtz eigentlich eher jemand ist, der eine Aktion hat und dann eigentlich versucht, über schnelle Passstaffetten nach vorne zu kommen, sich in Position zu bringen.
Ja.
Deswegen ist es auch total wichtig und finde ich, dass man halt schafft, Wirtz und Musiala zusammen in eine Formation aber zu geben.
Geil, dass man die Option hat, ne? Also,
ja, total geil. Aber deswegen habe ich halt, war so mein Gefühl, pack die beiden auf die Ulisse und Diaz-Position, ja, weit nach außen, dass sie sich gar nicht stören in dem Radius. Stell dazwischen einen Verbindungsspieler, der beide in Szene setzen kann, sodass du quasi beiden in eine Wirkungsfläche gibst, wo sie maximal ihren Raum beanspruchen können. Weil wenn sie beide auf der Doppelzehn spielen, nehmen sie sich eher Platz, glaube ich, weg. Und dafür sind sie auch bei aller Ähnlichkeit dann wiederum zu unterschiedlich.
Nee, ich würde auch, ich würde auch mit 4 offensiven Spielen, einem Stürmer, dann wird's über links und dann kann man drüber streiten, ob Musiala zentral und die Frage ist, wen er dann über rechts kommen lässt, weil dadurch, dass sich Gnabry verletzt hat, fehlt uns natürlich jetzt auch noch eine Option mehr da im Offensivquartett, was tragisch ist. Insbesondere dann, wenn du weißt, du brauchst halt auch nochmal ein paar Leute von der Bank, ne? Aber
absolut. Ja, für Serge tut es mir auch total leid. Auch ein toller Charakter, toller Mannschaftsspieler. Eigentlich auch immer dann, wenn es darauf ankommt, hat er performt. Also ist
total
auch
torgefährlich, einfach auch immer.
Ja. Und niemand, der sich versteckt oder irgendwie abtaucht oder so. Und ich finde, er ist wirklich, wirklich jemand, der immer dann auch geliefert hat und immer auch aus der zweiten Reihe aus funktioniert als Einwechselspieler, der für eine Truppe total wichtig ist. Tut mir echt total leid für ihn und auch für uns, dass er nicht mit dabei ist.
Wenn wir mal einen Blick Richtung Top-Favoriten auf den Titel werfen. Wer macht's aus deiner Sicht? Oder beziehungsweise fangen wir mal mit an, wer ist aus deiner Sicht erstmal so im Titelrennen bei der WM? Sind das die Klassiker? Oder hast du noch jemanden?
Nee, ich finde bei 48 Teams ist es erstmal, würde ich erstmal gerne jede vielleicht Mannschaft einmal, genau, jeden erstmal einmal spielen sehen. Aber also für mich gibt es eigentlich nur einen Favoriten, das ist Frankreich.
Ach, also okay, bei dem, interessant.
Ich finde, bei dem, was Frankreich so hat an Personal, kann eigentlich kein Weg an denen vorbeigehen. Also ich finde, offensiv ist das die mit Abstand bestbesetzte Nation. Ich weiß nicht. Also ich sehe Frankreich ganz da in der Pole Position. Ich sehe uns aber auch auf Position 4, 5, sowas würde ich sagen. Also
ja, erweiterter Kreis.
Wir sind
Kreis,
gar nicht,
ne,
weit weg. Erweiterter Kreis.
Ja, also ich tatsächlich, Frankreich, klar, wäre ein starkes Team. Vor allen Dingen die Offensive. Ich glaube, Prunkstück Frankreich, ganz klar offensiv. Ich halte aber als Gesamtteam die Spanier tippe ich ganz nach oben. Also wenn wir es nicht werden, glaube ich, werden es die Spanier. Also bei uns ist es eher so der Wunsch. Ich glaube aber, die Spanier haben ein sehr ausgewogenes Team. Ich glaube, die sind wieder bärenstark. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie die Franzosen in der Offensive, aber die sind einfach taktisch und vom mannschaftlichen Gesamtgefüge so bärenstark. Ich glaube, die sind ganz hoch anzusiedeln. Dann hast du noch, klar, England, Portugal würde ich auch noch mal mit in die Verlosung nehmen.
Das sind ja nur Europäer bei dir, ne? Siehst du die Südamerikaner nicht mit dabei? Also gerade zu Brasilien.
Wollte ich gerade drauf kommen. Also das sind natürlich... Die Klassiker sind natürlich Spanien, Frankreich, England, Portugal. Portugal die haben schon ein bärenstarkes Team auch, die Portugiesen, da muss man aufpassen. Ich glaube, Spanien macht's. Die von den Südamerikanern, Argentinien, kann ich im Moment wirklich schwer einschätzen, weil ich die nicht so verfolge. Aber die muss man wahrscheinlich auch auf dem Zettel haben. Ich glaube tatsächlich, die eigentlich keiner auf dem Zettel hat, ist Brasilien. Ich habe da so eine Theorie, wenn der Ancelotti es schafft, Brasilien Brasilien sein zu lassen und die etwas von der Leine lässt, dann glaube ich an eine Überraschung. Und wenn er Neymar bitte zu Hause lässt, das ertrage ich sonst nicht, sonst habe ich Schwierigkeiten. Also ich muss natürlich, wenn Deutschland nicht Weltmeister wird, muss ich natürlich die brasilianische Fahne hier hochhalten im Haushalt. Das mache ich auch gerne. Nur wenn Neymar im Kader ist, erschwert es mir das ungemein, die Sympathie da hochzuhalten. Insofern hoffe ich, dass er nicht mitfährt. Aber ich glaube, dass halt die Brasilianer stark sind in der Offensive. Ich meine, die haben mit Vini Junior, mit Rafinha von Barcelona und so, die haben auch schon eine richtig geile Offensive. Die haben auch noch den einen oder anderen aus der brasilianischen Liga, der ja hier nicht bekannt ist, die aber auch wissen, wo das Tor steht. Dann haben sie noch so einen Endrick, der bei Real Madrid unter Vertrag steht, aber an Lyon ausgeliehen ist, der, glaube ich, in den letzten 6 oder 7 Pflichtspielen 6 Scorer-Punkte gemacht hat. Ganz, ganz, ganz junger Typ. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber auf jeden Fall unter 20. Cool. Das nächste brasilianische Top-Talent. Wie gesagt,
Wahnsinn, du bist ja schon super im WM-Fieber. Du bist ja wahnsinnig gut drin. Ich weiß, wie wir zusammen WM gucken.
Aber, ja, ich bin Ende Juni bin ich auf jeden Fall in Hamburg. Können wir das sogar vielleicht mal machen. Ja, aber die haben natürlich ein Problem mit Estevao von Chelsea verletzt und Militao von Real Madrid. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob sie das kompensieren können. Die haben natürlich Marquinhos hinten als wirklich ein Topspieler in ihren Abwehrreihen, aber dadurch, dass sich Militao jetzt von Real Madrid verletzt hat und auch für die WM ausfällt, ist das schon hart. Also die Frage ist, können die defensiv stabil genug spielen, um wirklich um den WM-Titel mitzuspielen. Ich bin mal gespannt. Ancelotti hat halt in Real ist ja wahrscheinlich mehr so der Moderator, war er ja in Madrid auch. Ja, ist ja nicht der Taktikfuchs wie jetzt irgendwie Pep oder ein Tuchel oder auch, weiß ich nicht, andere Spieler, andere Trainer, sorry. Aber er weiß halt, wie man so ein Ensemble vielleicht moderiert. Und wenn der denen die Freiräume gibt, die so ein brasilianisches Team einfach kulturell braucht und die plötzlich in Lauf kommen und richtig Bock haben, dann traue ich auch Brasilien, auch bei den klimatischen Bedingungen in den USA viel zu. Die haben auch erfahrungsgemäß immer sehr viel Zuspruch in den USA. Gibt wahnsinnig viele Brasilianer, die in den USA leben. Also die habe ich auch noch so ein bisschen mit im erweiterten Kreis. Aber ich lege mich auf Spanien fest. Ja, dann lass uns doch einfach mal auf die WM-Elf, also auf unsere Startelf eingehen. Wie sieht, Yannick, deine Wunsch-WM-Elf aus? Also wie sieht die aus?
Ich würde sagen, Manuel Neuer am Tor. Hoffentlich gibt es das Gespräch zwischen Nagelsmann und Neuer vor der WM und dann spielt Manuel hoffentlich die WM. Wenn er nicht spielt, beziehungsweise wenn er nicht jedes Spiel spielt, fände ich Obig irgendwie echt charmant, in ein bis zwei Gruppenspielen den reinzustellen.
Das wird niemals passieren, da würde ich jetzt eine Wette mit dir machen.
Glaube ich auch
nicht. Niemals
passieren.
Es wird niemals ein Torwartwechsel gehen, allenfalls fürs Elfmeterschießen, aber ich kann mir nicht vorstellen,
Ich bin großer Fan von Jobsharing, wenn deine Nummer 41 Jahre alt ist. Du hast mich auch nach meiner Wunschelf gefragt, Thomas.
Ja, also, sorry.
macht nichts. Ich diskutiere mit dir ja super gerne, macht auch echt mega Spaß. Aber das würde ich mir wünschen. Also ich wünsche mir, dass Manuel dabei ist. Und in meiner Welt muss er gar nicht jedes Spiel spielen, aber er muss dabei sein und er muss dann spielen, wenn es nachher Viertelfinale, Halbfinale, hoffentlich ein Finale gibt. Das wäre mein Szenario. Ich würde hinten rechts ein bisschen überraschen mit Jonathan Tah spielen. glaube, dass das uns einfach gut tut, irgendwie da hinten rechts einen Stabilisator zu haben, um da Kimmich frei zu machen fürs Mittelfeld.
Ja.
Innenverteidigung, Schlotterbeck mit seinem linken Fuß absolut gesetzt. Daneben würde ich Rüdiger stellen, einfach aufgrund der Erfahrung. Ich weiß, war nicht immer alles so einfach mit Kopfabgeste und angedeuteten Sprint und Lachen ins Publikum und was auch immer. Ich finde den aber von seinen Fähigkeiten her überragend. Und ich finde, den sollte man einfach hoffentlich nochmal irgendwie dahin bringen, dass das Fußballspiel im Mittelpunkt steht, dass er sich auf seine Skills, dass seine Skills quasi im Vordergrund stehen. Weil ich glaube, dass Antonio Rüdiger ein außergewöhnlich talentierter Innenverteidiger und Fußballer ist. Und
ja, und wir haben nicht so viele, die so viel Champions-League-Erfahrung haben, ne?
Exakt,
die
auf dem Niveau. Und der kann halt verteidigen ohne Ende. Da sind dann auch ab und zu mal Sachen dabei gewesen, die sehr, sehr unfair sind. Das würde ich mir einfach wünschen, dass das nicht passiert. Dass wir natürlich irgendwie die beste Version von Antonio Rüdiger sehen, von die er bisher jemals abgegeben hat. Dass er sein bestes Ich da präsentiert. Also auch einfach was den Fairness-Charakter angeht, aber ich finde ihn von seinen Fähigkeiten her außergewöhnlich gut und ich mag ihn als Typ auch, muss ich echt sagen. Also ich verstehe, dass es da Leute gibt, die sagen, den wollen sie nicht mehr sehen oder der hat irgendwie schon so oft Mist gebaut. Ich akzeptiere die Meinung, ich verstehe das auch. Ich habe eine andere Meinung, würde mir wünschen, er ist dabei und bei mir würde er sogar auch eine große Rolle und eine tragende Rolle spielen. Warte mal, jetzt ist zumindest mein Kopfhörer leer.
Und bupp, ist er weg. Ja, Leute, ihr habt gemerkt, nach 2 Stunden Aufnahme haben wir zwar immer noch Energie, aber die AirPods vom Yannick nicht mehr. Und beim Wechsel auf die anderen hat es leider die Tonspur gekillt, was wir nicht gemerkt haben, weil wir immer noch ein normales Signal auf dem Kopfhörer hatten, das lokal aufgezeichnet wird. Wieder was dazugelernt. Also große Sorry an der Stelle hier an euch und natürlich auch an Yannick. Ich gelobe Besserung. Wir waren aber auch fast durch, wir haben ein paar Minütchen verloren, mehr nicht. Ich möchte euch natürlich die Startelf vom Yannick nicht vorenthalten, deshalb reiche ich die jetzt nochmal nach. Also Neuer im Tor haben wir schon besprochen, Raum linker Außenverteidiger, Schlotterbeck und Rüdiger in der Innenverteidigung, Tah dann als spannende Variante rechter Außenverteidiger bei Yannick, Pavlovic und Kimmich im zentralen defensiven Mittelfeld, Wirtz dann links offensiv, Musiala rechtsoffensiv und Undav als Verbindungsspieler auf der 10, nicht etwa auf der 9. Da spielt bei Yannick Kai Havertz. Und dann haben wir noch über den Kader im Allgemeinen gesprochen. In denen hat es bei Yannick Sané nicht geschafft, bei mir sehr wohl. Gerade so reingerutscht bei 26 Spielern im Kader. Im Kader hoffe ich da vielleicht auf den entscheidenden Moment irgendwann im Laufe des Turniers. Und Brown von Frankfurt hat es bei uns beiden in Kader geschafft. Und zwar nicht zwangsläufig als linker Außenverteidiger. Da sehen wir Raum und Mittelstädt derzeit. Aber vielleicht sozusagen seitenverkehrt als rechter Außenverteidiger. Wäre vielleicht auch nochmal ein Test wert. Die Premier League-Spieler Schade, Ciao und Groß haben es bei uns beiden nicht in den Kader geschafft und bei mir ist El Mala natürlich im Kader. Bei Yannick wird er, ja, ich sag mal, geduldet. Also im Herzen vielleicht doch ein Kölner, der Yannick. Trotz Düsseldorfer Mutter, sage ich jetzt einfach mal. Kann jetzt nicht widersprechen. Und dann sind wir auch schon weitestgehend durch mit dem zweiten Teil. Es folgen jetzt noch ein paar Infos. Zum einen zu meiner Startelf, zum zweiten noch zum Fahrplan des DFB-Teams bis zum ersten Gruppenspiel in den USA. Ich danke euch hier fürs Reinhören in den zweiten Teil. Hört euch vielleicht den ersten nochmal an, wenn ihr Bock habt und das noch nicht getan habt. Und sorry nochmal für die Tonaussetzer. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Saisonendspurt und allen Finals, die jetzt anstehen und natürlich bei der anstehenden WM. Hört bald mal wieder rein. Danke, ciao, ciao.
Ich wollte noch mal kurz zu meiner Elf. Also bei Neuer bin ich hundertprozentig bei dir, auch aus den genannten Gründen. Ich würde es in der Viererkette anders spielen. Ich würde tatsächlich Schlotterbeck und Tah in der Innenverteidigung sehen. Würde links auch mit Raum gehen. Aber rechts würde ich tatsächlich es mit Leveling probieren. Ich weiß, es ist ein Experiment. Ich würde auf jeden Fall das mal in den Vorbereitungsspielen testen. Und wir haben, darf man nicht vergessen, dann auch noch drei, ich würde mal sagen, Gruppenspiele, die eher so die Charakteristik eines Freundschaftsspiels haben, also was die Qualität der Gegner angeht. Und insofern würde ich tatsächlich mir mal wünschen, Viererkette rechts hinten, Leveling, weil der Mann einfach schnell ist. Und im Hinblick auf das Achtelfinale, das vermeintliche gegen Frankreich, wenn alles normal läuft, brauchen wir da jemanden mit Tempo. Wie gesagt, Schlotterbeck, Tah in der Innenverteidigung, Raum links. Defensives Mittelfeld, dann auch eben entsprechend, wie du sagst, Kimmich mit Pavlovic in Kombination. Für mich nächste Nachrücker wären dann Metscher oder Goretzka. Und die offensive 4 bei mir würde ich ein bisschen anders aufstellen. Ich würde Wirtz auch auf links sehen. Ich würde Musiala zentral spielen lassen, tatsächlich auf der 10, entgegen sozusagen deiner Präferenz. Würde rechts ist tatsächlich mal mit Karl probieren, weil ich finde, du brauchst einen schnellen, technisch versierten Spieler auf der rechten offensiven Außenbahn. Und ich sehe da auch tatsächlich Sané, sehe ich da nicht. Führe ich brutal stark auf links, aber da spielt halt Wirtz schon. Deshalb für mich Karl rechts ausprobieren, Musiala in der Mitte, haben den Vorteil, dass die Jungs sich auch aus dem Verein kennen. Links Wirtz und in der zentralen Spitze würde ich Havertz spielen lassen und tatsächlich auch Undav und Woltemade erstmal auf die Bank bringen und dann mal reagieren, wie es in Vorbereitungsspielen oder vielleicht auch in den ersten Gruppenspielen läuft. Das wäre meine erste Elf. Wenn wir jetzt mal uns auf den Kader anschauen, ich habe mal so versucht, die 26 Plätze hier aufzuführen. Ich halte es sogar vielleicht für opportun, 4 Torhüter mitzunehmen. Jetzt erklären mich die meisten wahrscheinlich für verrückt. Aber wenn du Spielformen haben willst im Training oder so, über diesen langen Zeitraum von wie viel, 6 oder mehr als 6 Wochen WM, kann das vielleicht ein Faktor sein. Dann würde ich nämlich Neuer, wäre bei mir Stammtorwart, mitnehmen. Baumann, der hat sich's verdient, klar. Und dann würde ich halt noch Nübel und Obig mitnehmen. In der Innenverteidigung, Schlotterbeck, Tah, habe ich gesagt, wären bei mir Stamm. Und dann würde ich wahrscheinlich Rüdiger auf jeden Fall mitnehmen, weil er die Erfahrung hat, trotz seiner Eskapaden. Da muss man hoffen, dass er die in den Griff kriegt. Anton und Chabot dann wahrscheinlich noch. Bei den Außenverteidigern wird es halt, wie gesagt, dünn. Wir haben Leveling rechts im Zweifelsfall. Wenn ich umstellen muss, kann ich Kimmich auch nochmal auf rechts schieben. Links hätten wir Raum und Brown von Frankfurt. Im Mittelfeld Pavlovic und Kimmich, wie gesagt, aber um eben halt das defensive Mittelfeld, ich glaube, da brauchst du auch mindestens 4 aufzufüllen, würde ich da Goretzka, Metscher und Stiller im Kader sehen. Im offensiven Mittelfeld Musiala, Wirtz, Karl, die für mich Stamm spielen, und Havertz dann vorne in der Spitze, und ergänzen würde ich das dann noch mit Sané als Einwechselspieler auf rechts oder als Alternative für einen besonderen Moment, und führe ich auf links, und im Sturm wären das bei mir Undav, Woltemade und tatsächlich auch El Mala, der auch noch die Option hat, über die Außen zu kommen. Das wäre mein Kader. Ja, pass auf, wir sind fast durch. Ich wollte noch mal ganz kurz hier der Hörerschaft den Fahrplan mit zur WM mitgeben, sozusagen. Also vielleicht die wichtigsten Daten. 21. Mai, also in einer guten Woche, Nominierung des vorläufigen WM-Kaders um 13 Uhr. Da auf jeden Fall mal reinschauen. 23. Mai, Pokalfinale. Dann haben wir am 27. Mai, da beginnt das erste Trainingslager. Wir haben am 30. Mai das Champions League-Finale. Am 31. Mai dann das Testspiel gegen Finnland in Mainz. Am 1. Juni, ganz, ganz wichtiges Ding, da wird es die finale Nominierung der 26 Spieler gegenüber der FIFA geben. Also da werden sie der FIFA gemeldet werden müssen. Das heißt, wenn es noch Verletzungsthemen gibt oder so, lässt sich natürlich der Kader noch anpassen. Nach dem 21. Mai, nach der offiziellen PK von Julian Nagelsmann, aber am 1. Juni ist dann Schicht im Schacht. Dann startet das zweite Trainingslager am 2. Juni in Chicago in den USA. Dann gibt es ein Testspiel in Chicago gegen die USA am 6. Juni. Am 8. Juni wird das WM-Quartier bezogen und am 11. Juni kommt das Eröffnungsspiel. Am 14. sind wir dann in Houston gegen Curaçao dran und dann wissen wir mehr und schauen uns nochmal genauer die Startelf an. Ja, Yannick, dann sind wir auch schon maßlos drüber. Deshalb werden da jetzt auch zwei Teile draus geschnitten. Herrlich. Also war sehr, sehr, sehr viel drin. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir so über Fußball zu quatschen. Fußball natürlich auch bei mir tief verwurzelt im Herzen. Und bleibt mir nichts anderes, als dir vielen lieben Dank zu sagen, Yannick, für deinen Besuch im Sportinio-Podcast. Das hat wirklich richtig Bock gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, cool, Yannick. Viel, viel Spaß natürlich am letzten Spieltag und wir schauen dann mal, was unsere Prognosen wert sind, sowohl was die Nationalmannschaft angeht, als auch DFB-Pokal, Euroleague und letztes Bundesliga-Wochenende. Euch Leute, viel, viel Spaß bei allem, was da jetzt noch ansteht. Ist eine Menge Holz, eine Menge Finals, die heiße Phase der Saison und ja, bald mal wieder einschalten, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank. Ciao, ciao.